Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, schönen guten Tag. One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio kommt heute ins Kino. Habe ich mich schon total drauf gefreut. Action und Leo, das ist ja normalerweise eine gute Mischung.
Weißt du, du passt überhaupt nicht zu meiner Tochter. Mein Kind stammt aus einer langen Reihe von Revolutionären. Und du wirkst so verloren. Was machst du mit diesem Baby?
Weißt du, was Freiheit ist?
Was?
Nichts zu fürchten.
Der Stoff für One Battle After Another kommt aus einem Thomas Pynchon-Roman. Dementsprechend kompliziert wird der Plot. Ob man da folgen kann, wie viel Spaß das noch macht, unser Kritikergespräch in diesem Kompressor. Herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir heute über eine neue Serie bei Apple TV Plus sprechen, die morgen veröffentlicht werden sollte. Eigentlich, denn gestern hat der Streamingdienst da sehr kurzfristig bekannt gegeben, dass sie bis auf Weiteres verschoben wird. The Servant heißt diese Serie, hochkarätig besetzt mit Jessica Chastain. Und mit dem Streamingdienst ist diese Serie offenbar zu brisant. Deutschlandfunk Kultur Serienkritikerin Anna Wollner hat sie schon sehen können und kann das also beurteilen. Anna, was genau ist die Begründung eigentlich jetzt für dieses Verschieben?
Also Apple selbst hat keine geliefert. Es gab gestern noch nicht mal eine offizielle Pressemitteilung, zumindest keine vom deutschen Apple-Team. Die Infos, die kamen da tatsächlich nur auf Nachfrage. Es gab in den USA das offizielle Statement, dass man nach reiflicher Überlegung entschieden habe, die Serie bis auf Weiteres zu verschieben. Man bitte um Verständnis und würde bald den neuen Starttermin bekannt geben. Aber das war's.
Hört sich ein bisschen seltsam an, so als ob man sich sozusagen die Begründung noch offen halten möchte. Schwammig formuliert, was kann man da aber herein interpretieren?
Also die Geschichte, die hier erzählt wird, die hat eine ungewollte Brisanz bekommen durch die Ermordung von Charlie Kirk. Ich habe sie tatsächlich auch vor 2 Wochen schon geguckt und da auch ein mulmiges Gefühl gehabt. Nicht in Richtung, oh, das darf man aber nicht zeigen, sondern in Richtung, oh, wie brandaktuell ist das denn bitte? Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte, auf dem Leben einer Frau, die in einem Cosmopolitan-Artikel von 2019 präsentiert wurde. Der hatte den provokanten Titel, ist es möglich, eine Massenschießerei zu stoppen, bevor es passiert? Und es geht jetzt in der Serie um eine Geheimagentin, die wirklich top Secret ermittelt und sich unter falscher Identität verdeckt in Online-Foren rumtreibt, in der weiße rechte Männer zur Gewalt gegen Andersdenken und Minderheiten aufrufen.
Scharfschützen, Autobomben, Überfälle. Es könnte bald Blut fließen. Ich beobachte ihn seit 1,5 Jahren. Er rekrutiert für irgendwas. Ich weiß nicht wofür, aber ist was Großes. Dieser Kerl plant nicht nur eine Gewalttat. Er will ein Zeichen setzen.
Was für ein Zeichen?
Die Art Zeichen mit Jahrestag und regelmäßigen Gedenkfeiern.
Das klingt, um ehrlich zu sein, jetzt im Trailer ein bisschen reißerischer, als es in der Serie, über die, ich glaube, insgesamt 8 Folgen dargestellt wird.
Ja, dennoch, das ist natürlich ein sehr brisantes Thema. Also kannst du so gesehen diese Entscheidung dann nachvollziehen?
Nee, gar nicht. Also eher im Gegenteil. Es ist eine sehr wichtige Serie, trotz oder gerade wegen der Brisanz, weil es eben um diese Gruppe von überwiegend weißen Männern geht, die der Meinung sind, Amerika gehöre ihnen, getrieben von Fanatismus, von Hass, Frauen und Fremdenfeindlichkeit. Und der Name Donald Trump, der fällt in der Serie auch kein einziges Mal. Also die lässt da schon auch sehr viel Interpretationsspielraum.
Und vor allem, was bedeutet das jetzt für diese Serie, die ja eben gut zu sein scheint? Also wird die etwa jetzt gar nicht gezeigt oder was? Wie ist das?
Also Hauptdarstellerin Jessica Chastain, die war gestern ziemlich sauer. Da hat sie auf ihren Profilen in den sozialen Medien einen sehr langen Kommentar hinterlassen, dass sie nicht hinter der Entscheidung von Apple steht, die Serie zu verschieben, und verweist einfach auf die Vielfalt von Gewalttaten der letzten Jahre. Der Entführungsversuch gegen die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, den Angriff aufs Kapitol am 6. Januar, die Attentate auf Präsident Trump und auch die politischen Morde an demokratischen Abgeordneten in Minnesota. Natürlich auch die Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk, über 300 Schießereien an Schulen im ganzen Land. Und das veranschauliche eine breitere Denkweise, die das gesamte politische Spektrum durchziehe, der man sich stellen müsse. Und sie habe sich nie vor schwierigen Themen gescheut. Und obwohl sie sich wünscht, diese Serie wäre nicht so aktuell, sei sie es leider dann doch. Und es geht eben um Helden, die jeden Tag daran arbeiten, Gewalt zu verhindern, bevor sie geschieht. Und es ist dringender denn je, diesen Mut auch zu würdigen. Und Branchenblätter wie Variety zum Beispiel, die verurteilen die Verschiebung und vergleichen das mit der kurzfristigen Absetzung von Jimmy Kimmel, einfach aus Angst vor Reaktionen der Regierung.
Also zumindest ist es seltsam und bedarf definitiv der Aufklärung. Hat es Anna sowas Ähnliches schon mal gegeben?
Es gab immer mal wieder direkte Reaktionen von fiktiven Filmen und Serien. 2001 zum Beispiel, da wurde der Trailer vom neuen Spider-Man-Film zurückgehalten und der Deutschlandstart verschoben, weil es eine Szene gab im Film, in der Spider-Man zwischen den Twin Towers hochschwang. Das präsenteste Beispiel, was mir auch direkt eingefallen ist, das ist von 2012. Da gab es während der Mitternachtspremiere von The Dark Knight Rises in Aurora in Colorado einen Amoklauf mit mehreren Toten. Und daraufhin hat Warner die Werbemaßnahmen für den Film massiv zurückgefahren und angepasst. Und als direkte Reaktion darauf musste der Film Gangster Squad eine Szene neu drehen, in der es eben um eine Schießerei in einem Kino ging. Und auch der Film wurde dann um mehrere Monate verschoben.
Tja, geht es hier also um Pietät? Geht es eben um vorauseilenden Gehorsam und Selbstzensur? Man weiß es noch nicht. Eigentlich sollte ja morgen auf Apple TV Plus diese Serie The Servant erscheinen, wurde aber eben auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die möglichen Hintergründe hat uns Anna Wollner erklärt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das Animationsmusical K-Pop Demon Hunters ist am 20. Juni gestartet. Inzwischen der erfolgreichste Film, der auf Netflix überhaupt gestreamt wurde. Mehr als 300 Millionen Abrufe gab es da inzwischen wahrscheinlich noch viel mehr. Über die Zutaten für diesen Mega-Erfolg haben wir auch schon gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Musik ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Der Song Golden wurde zum Nummer-1-Hit in über 15 Ländern, außer in Südkorea und den USA, auch in Deutschland. I was a ghost, I was alone. Ha, 두어진, ha, 계속해. Aber dann ist da auch noch eine überraschend tiefgehende Geschichte. Drei junge Frauen sind Popstars und zugleich Dämonenjägerinnen. Und das, ja, finde ich schon, dämmert einem doch recht schnell, dass diese Dämonen eigentlich in jedem Menschen selbst drinstecken.
Ah, ich lag also richtig. Dämonenmädchen und gleichzeitig Jägerin. Undercover und auf freiem Fuß in der Menschenwelt.
Nur Jägerin, kein Dämon.
Was ist mit deinen Mustern?
Das geht dich überhaupt nichts an.
Ich kenne das Gefühl, Muster auf der Haut zu haben.
Das Gefühl? Du bist ein Dämon. Dämonen fühlen nichts.
Also Dämonen in Form von Angst, Unsicherheit, Scham und so weiter, die sich dann aber auch in Mustern auf der Haut manifestieren. Und ja, das ist eigentlich auch die Kraft der Gemeinschaft braucht, um sie zu bekämpfen. Wie sich das Ganze dann aus deutsch-koreanischer Perspektive guckt, das wollen wir mit der Filmemacherin Jisoo Kang-gato besprechen. Hallo und willkommen.
Hallo.
Ja, warum ist dieser Film eigentlich so erfolgreich? Was meinen Sie, was spricht die Leute da weltweit so stark an und mögen sie ihn eigentlich selber?
Ich mag den Film schon selbst auch. Vielleicht ist es nicht so vom Stil her meins, aber von der Geschichte her schon. Ich glaube, es spricht einfach alle Menschen an, egal welcher Herkunft, weil man sich sehr gut mit dem Film identifizieren kann. Vor allem mit der Rolle der Rumi, die ja auf der Suche nach ihrem wahren Ich ist. Und alle Menschen, die irgendwie eine Form von Ausgrenzung erlebt haben oder Diskriminierung, können sich da, glaube ich, sehr gut reinversetzen. Und es gibt ja auch Hoffnung, ne? Also, dass man sich da irgendwie befreit und dagegen ankämpft, gegen die Dämonen und dann am Ende ja auch tatsächlich Erfolg hat.
Mhm. Ausgrenzung und Diskriminierung, aber durch eben nicht äußere Merkmale, nicht? Sondern durch diese fehlende Sicherheit, durch Ängste, durch Scham.
Ja, ich glaube, da kann man alles Mögliche reininterpretieren. Das muss man jetzt gar nicht unbedingt jetzt auf eine Facette festlegen müssen, sondern ich glaube, deswegen funktioniert es halt auch global.
Weil das in jeder Gesellschaft eben so ist.
Genau.
Also und da kann man auch nicht sagen, dass es in der koreanischen, südkoreanischen Gesellschaft irgendwie stärker wäre als anderswo, oder doch?
Da gibt es auf jeden Fall eine starke Form von Diskriminierung, aber ich will jetzt überhaupt nicht gewichten. Die haben wir hier in Deutschland definitiv auch. Mhm. Ich glaube, da können sich Menschen angesprochen fühlen, die sich diskriminiert fühlen aufgrund von Rassismus, aufgrund von Sexismus, aufgrund von Armut, Klassengesellschaft. Das ist ja dann eigentlich egal, in welcher Form. Trotzdem sieht man sich da und ich glaube, gesehen zu werden ist ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft.
Mhm. Also der Erfolg ist ja global. Ist K-Pop Demon Hunters dann aus Ihrer Sicht überhaupt spezifisch koreanisch?
Also die Produktion ist ja eine US-Produktion von Sony und die Macherin Maggie Kang und die anderen MacherInnen dahinter sind Korean American. Das merkt man auch ganz doll. Vor allem, also weil die Macher selber halt eine migrante Geschichte haben, ganz typisch suchen sie halt nach ihren eigenen Wurzeln und man muss halt in der Lage sein, kulturelle Codes zu lesen. Also wenn man sich mit der koreanischen Kultur auskennt, ist der Film sehr koreanisch. Wenn nicht, dann eher nicht so.
Was zum Beispiel?
Alleine schon die Figuren über die Dämonen. Also vielleicht jetzt aus westlicher Sicht, dann ist es vielleicht der Sensenmann, mit dem man das am ehesten vergleicht. Aber es sind dann eher schon so Figuren wie Tukgibi und Hoseungsata, die aus der koreanischen Mythologie entstammen. Und die muss man halt einfach lesen können oder ganz am Anfang.
Ganz kurz, wie sehen die aus?
Wie der Sensenmann.
Der Tod, ja.
Ja, genau, in dieser Form. Und dann gibt es zum Beispiel am Anfang des Films direkt so eine Chronologie von den ehemaligen K-Pop Demon Hunters. Also jetzt sind ja die Huntricks und dann gab es andere davor. Und die allerersten, die tragen halt so bunte Gewänder. Und wenn man sich halt mit der koreanischen Mythologie auskennt, erkennt man diese halt auch als Mudang. Das sind Schamaninnen. Und das muss man einfach wissen, um es zu sehen. Oder ganz klassisch halt auch der Tiger, der so als süße Figur auftritt, ist halt so eine große Symbolik. Man sagt zum Beispiel halt auch, was bei uns hier, es war einmal, wenn es hier so beginnt in den Märchen, sagt man ganz oft in Korea auch, Hodangi Tambe Piljoge, also als der Tiger rauchte. Also das ist einfach was sehr Koreanisches, aber wenn man das nicht weiß, dann... Ja. Sieht man es halt nicht, ne?
Also ich finde schon, dass natürlich sofort klar wird, dass diese Dämonen sehr spezifisch koreanisch sind. Mhm. Aber es ist eigentlich schade, dass man dann diese tiefergehenden Hintergründe nicht erfährt in dem Film.
Aber ich denke, dass, was wir am Anfang angesprochen haben, dass man sich halt auch so wiedersehen kann, dass man da halt schon Interesse dann aufbaut und dann vielleicht auch einfach mehr recherchiert und dann darüber erfährt. Das ist ja eigentlich oft auch das Interessante an Filmen, dass man auch nicht unbedingt alles auf Anhieb sehen oder erklärt haben muss, sondern auch Recherche betreiben kann.
Nun ist ja die Originalsprache, Sie haben es angedeutet, Englisch. Mhm. Und dieser Siegeszug der US-amerikanischen Popkultur, ja, hier gemischt eben mit diesen sehr koreanischen Elementen, wird das auch kritisch gesehen?
Ja, jein. Also es ist irgendwie was Typisches für K-Pop an sich, dass seit den 90ern ist da immer ein bisschen was Englisches mit dabei gewesen, weil es halt von der amerikanischen Popkultur beeinflusst ist, vor allem vom amerikanischen Musikszenen, aber es wird halt immer mehr. Also mittlerweile sind K-Pop-Lieder ja tatsächlich auch größtenteils auf Englisch. Hat was mit der Geschichte zu tun, seit der Zweiteilung Koreas übt Amerika halt einen großen Einfluss auf Korea aus. Aber das ist jetzt auch nicht nur ein spezifisch koreanisches Phänomen, sondern global, dass die Weltsprache einfach Englisch ist.
Das ist völlig klar, aber ich meine, das sieht man ja hier auch kritisch teilweise, ne? Dass einfach alles so verenglischt wird und man dann sagt, man hätte aber auch auf Koreanisch gemacht werden können. Ne?
Ja, sehe ich halt auch so. Also beim ersten Mal war ich so ein bisschen erstaunt, dass es dann auf Englisch alles war. Also das habe ich da ein bisschen vermisst. Auf der anderen Seite spiegelt es auch die Identität der FilmemacherInnen wider, weil die halt Korean American sind. Deswegen verstehe ich das halt auch. Ich habe mich so ein bisschen durch die Synchronisation durchgeklickt und mal so geguckt. Also im Deutschen, im Italienischen wird es so übernommen wie in Amerika und Korea. Im Französischen und im Türkischen, da wurden die Lieder komplett auf Türkisch und Französisch übersetzt. Da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, was jetzt genau die Logik dahinter war. Ich fand es zum Beispiel sehr spannend, das dann auf Türkisch zu hören oder auf Französisch. Hätte es auch irgendwie schöner gefunden, glaube ich. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass da so viel Englisch ist. Ist aber ja ein globales Phänomen, glaube ich.
Vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie viel Sprachkompetenz man vielleicht den Konsumenten dann in dem Fall zutraut oder das voraussetzt, dass es akzeptiert ist oder nicht. Wird denn die koreanische Popkultur so aufgesogen vom US-Mainstream, kann man das sagen? Also vereinnahmt, um es negativ zu nennen.
Also das allererste Mal, dass ich mich zumindest daran erinnern kann, dass K-Pop jetzt irgendwie so ein Ding war global, war Psy mit Gangnam Style. Und das war ja irgendwie auch vor 13, 15 Jahren und war aber auch wirklich so ein One-Hit-Wonder-Ding. Und mittlerweile BTS und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem immer noch nicht sagen, dass K-Pop im Mainstream angekommen ist, weil es ja immer wieder trotzdem als Sensation und als Phänomen beschrieben wird. Mainstream ist für mich, wenn irgendwas eine Norm ist, wenn es halt als gegeben ist. Ne, angenommen
hätte ich
wird.
Jetzt bei der jüngeren Generation aber auch so
ja,
gesehen.
Das ja, das stimmt. In der älteren nicht. Also,
das mag sein.
Da muss man irgendwie schon, ich würde da unterscheiden zwischen, von wem sprechen wir jetzt als Publikum. Ja, von der jüngeren Generation würde ich das auch mal so behaupten. Aber ich finde, von so einer gewissen akademischen Generation, die vielleicht auch immer noch das Sagen hat, dass es halt immer noch gelabelt wird als nerdy, ein bisschen belächelt. Also das ist ja weiterhin so.
Bewirkt eigentlich dieser Erfolg von K-Pop und auch von solchen Filmen jetzt eine andere Wahrnehmung von außen in Deutschland, also in Ihrer Rolle hier in Deutschland?
Also ich glaube, ich fühle mich schon so ein bisschen mehr gesehen. In meiner Kindheit war das so, dass eigentlich keiner Korea kannte. Dann war es halt, kommst du aus China oder Japan, wenn überhaupt. Ich merke aber schon auf der anderen Seite, dass was jetzt halt so eine gewisse Repräsentation hat, halt eine koreanische-amerikanische Perspektive ist oder halt eine koreanische aus Korea, aber die deutsche ist dann ja doch noch ein bisschen anders. Also vielleicht gehe ich dann auch mal mit sehr großen Erwartungen an solche Produktionen ran. Also in den letzten Jahren gab es viele Produktionen, auch auf Netflix, so wie Cape and Demon Hunter, das gab es Beef und auch Minari und Past Life, das lief, glaube ich, vor ein paar Jahren auf der Berlinale. Das sind ja aber alles immer koreanisch-amerikanische Stimmen und es gibt halt auch eine riesengroße koreanische Community in Amerika. Die ist irgendwie nochmal anders von der deutsch-koreanischen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich vor allem halt auch ein bisschen deutsch bin, so. Mhm. Und bin dann manchmal auch so ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann solche Produktionen angucke, weil ich dann irgendwie, glaube ich, erwartet habe, dass ich mich da mehr mit identifizieren könnte. Aber das Amerikanische sagt mir dann halt irgendwie nicht zu.
Ist dann eben doch US-Life in all seinen Absurditäten, die es da eben auch gibt. Der Mega-Erfolg von K-Pop Demon Hunters aus deutsch-koreanischer Sicht, das war Filmemacherin Jisoo Kang-gato. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Der Krieg im Gazastreifen hat nun auch das Filmfestival von San Sebastian erreicht. Am Rande des Wettbewerbs in Spanien unterschrieben mehr als 500 Filmschaffende ein Manifest für ein freies Palästina. Darin verurteilen unter anderem der Regisseur Pedro Almodóvar und die Hollywood-Schauspieler Penélope Cruz und Javier Bardem die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Menschen im Gazastreifen. Das sei keine Neutralität, sondern Komplizenschaft. Die Erklärung wurde bei einer Kundgebung mit tausenden Menschen verlesen. Vorneweg wurde ein Banner getragen mit der in etwa so übersetzten Aufschrift »Stoppt den Genozid, das Kino unterstützt Palästina«. Der Protestmarsch fand nach der Vorführung des Films »The Voice of Hind Rajab« statt. Die Mischung zwischen Spielfilm und Doku erzählt von den letzten Stunden im Leben eines 6-jährigen Mädchens, das nach Beschuss des Familienautos im Gazastreifen starb. Leineneinband und Lesebändchen, so sahen die besonders gestalteten Bücher aus dem Bärenberg Verlag aus. Jetzt gab der Verlag bekannt, dass er zum März 2026 seinen Betrieb einstellt, nach 22 Jahren. Zu den Gründen sagt der Verleger Heinrich von Bärenberg hier im Deutschland von Kultur.
Vieles hat natürlich auch mit so etwas Einfachem wie Geld zu tun. Wir haben ja immer schöne Bücher gemacht. Diese schönen Bücher waren immer nicht ganz billig in der Produktion. Sie sind immer teurer geworden. Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir zum Schluss immer wieder festgestellt haben, ohne einen mehr oder weniger gut verkäuflichen oder zwei gut verkäufliche Titel im Programm, also richtig Bestseller oder zumindest Seller, müssen wir immer wieder zuschießen.
Der Bärenberg Verlag wurde dreimal mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, zuletzt 2019. In diesem Jahr steht mit Wachs von Christine Wunicke ein Roman aus dem Verlag auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Der US-Talkmaster Jimmy Kimmel verbucht bei seiner Rückkehr auf den Bildschirm die höchste Einschaltquote seit 10 Jahren. Auf Druck der US-Regierung war die Sendung zwischenzeitlich abgesetzt worden. Wie der Disney-Konzern nun mitteilte, haben das Kimmel-Comeback am Dienstagabend allein im Fernsehen mehr als 6 Millionen Menschen gesehen. Dazu kommen 15 Millionen Menschen, die sich auf YouTube Kimmels Eröffnungsrede zur Meinungsfreiheit anschauten. Außerdem nochmals mehrere Millionen, die auf anderen sozialen Medien dazu kamen. Sein Konzept der Schwammstätte machte den chinesischen Landschaftsarchitekten Yu Kongjiang international bekannt. Jetzt ist er im Alter von 62 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien ums Leben gekommen. Yu hatte die Idee der Schwammstätte zur Bekämpfung der Klimawandelfolgen entwickelt. Klassische Bodenbeläge wie Asphalt werden durch poröse Materialien oder Grünflächen ersetzt. So kann der Boden das Wasser bei Starkregen besser aufnehmen. Mit dem Architekten kamen 3 regionale Filmemacher ums Leben. Zusammen arbeiteten sie an einer Dokumentation über das Pantanal, das größte Binnenlandfeuchtgebiet der Welt. Der brasilianische Architektenverband bezeichnete Yu als weltweite Referenz in ökologischer Stadtplanung. Wenige Tage vor dem Unfall hat er noch bei der Architekturbiennale in Sao Paulo gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wem das Computerspiel Getting Over It with Bennett Foddy noch was sagt, es gibt jetzt eine Fortsetzung namens Baby Steps. Was da das Besondere ist und ob es sich lohnt, gleich mehr von unserem Game-Experten. Heute kommt er in die Kinos, der neue Film von Paul Thomas Anderson, der schon jetzt als heißer Oscar-Kandidat gilt. One Battle After Another heißt er. Irgendwas zwischen 130 und 175 Millionen Dollar soll er gekostet haben. Und davon werden wohl allein 20 Millionen an Leonardo DiCaprio gegangen sein, denn der spielt hier einen untergetauchten linken Widerstandskämpfer oder auch Terroristen, der sich nicht mehr so richtig an die alten Codewörter erinnern kann.
Raus aus den Federn.
Okay, Wimpern, Klimpern.
Wie spät ist es?
Fuck. Sorry, den Teil, weiß ich nicht mehr. Jetzt nicht so pingelig mit dem Passwort.
Vielleicht hätten Sie das Rebellenhandbuch etwas gründlicher studieren sollen.
Ich muss meine Tochter finden.
Dann rufen Sie wieder an, wenn Sie die Uhrzeit kennen.
Das ist doch...
One Battle After Another, übrigens schon der zweite Film von Paul Thomas Anderson, der einen Roman von Thomas Pynchon als Vorlage hat. Pynchon ist berühmt für seine Geheimniskrämerei um seine Person. Keiner weiß, wie er aussieht jetzt. Es gibt da nur ein, zwei alte Fotos von ihm. Außerdem galten seine Romane eigentlich als unverfilmbar und das durfte zumindest hier schon widerlegt sein. Warum ist dieser Film spannend? Das besprechen wir jetzt mit unserem Kritiker Daniel Eschkötter. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Daniel, One Battle After Another. Um was für Kämpfe und Schlachten geht es da eigentlich?
Ja, also man muss vielleicht sagen, dass Andersons Film in so einer Art zurückverlängerter Gegenwart spielt, die selbst auch so ein bisschen fantastische Züge hat. Also es gibt eine Kontinuität einer hochgradig militarisierten und gewalttätigen Einwanderungsbehörde und auch Politik, also mit Auffanglagern und militärischen Razzien und Aktionen gegen MigrantInnen und ihre UnterstützerInnen. Aber der Film beginnt halt dann vor knapp 16 Jahren in einem Amerika, in dem eine militante Widerstandsgruppe, die heißt im Film French 75, eben MigrantInnen aus solchen Internierungslagern befreit und Büros von reaktionären Senatoren bombardiert, sich durch Banküberfälle finanziert. Also wie so eine Mischung aus dem Weather Underground der Black Liberation Army, nur eben in die 2000er fantasiert. Ja, und da zeigt der Film schon einmal buchstäblich eine Schlacht nach der anderen am Anfang, also bis die Mitglieder der French 75 dann entweder getötet, im Gefängnis oder im Untergrund sind, wie eben Leonardo DiCaprios Pat, oder auch im Zeugenschutz, wie Pats Partnerin mit dem sprechenden Namen Perfidia Beverly Hills. Die hat nämlich ihre Familie verlassen und ihre Gruppe, also ja, perfide verraten. Ja, und dann in seinem Mittelteil, 16 Jahre später, da werden DiCaprios Ex-Revolutionär und seine und Perfidias Tochter Willa dann von dem großen Gegenspieler der French 75 aufgespürt, Colonel Stephen J. Lockjaw, also noch so ein sprechender Name, gespielt von Sean Penn, der auch aussieht wie so ein Festbeißer, also sozusagen ein Figur gewordener Festbeißer. Und der überzieht eine ganze Kleinstadt an der Grenze zu Mexiko mit einem hochgerüsteten Einwanderungsrazzien-Terror und Anstachelung von Gewalt auf Demos und so weiter.
Das Szenario klingt ja schon ziemlich nach Gegenwart. Also die Trump-Razzien bei den Einwanderungsbehörden etc., das ist ja ziemlich sprechend, oder?
Genau, ja. Ich hatte ja fantastisch gesagt. Also das Mittelstück, das ist dann eher realistisch als fantastisch. Das ist dann auch der stärkste Teil. Also das ist dann wie so ein überspitzter Polit-Action-Film aus unserer unmittelbaren Gegenwart gegriffen, aber eben auch dann mit so absurden Elementen. Und dann im letzten Drittel, also um eine Schlacht nach der anderen nochmal aufzunehmen, des Films, ist das dann eigentlich ein Verfolgungsthriller mit einer schon sehr virtuosen, aber auch sehr langen und repetitiven Autoverfolgungsjagd im Zentrum. Dann aber zwischen einzelnen Figuren und nicht irgendwie sozusagen politischen Fraktionen. Also schon eine Schlacht nach der anderen, aber auch drei ganz unterschiedliche Typen von Kämpfen und irgendwie auch filmischen Genres, die da hintereinander ablaufen. Und vielleicht noch mit der Ergänzung, dass das im Kern schon auch ein Familien- oder ein Vater-Tochter-Film ist oder sein will. Ja, und eine Schlacht nach der anderen dann auch irgendwie Erziehungs- oder Familienalltag beschreibt sozusagen.
Also der Film hat ja diesen Roman Vineland von Thomas Pynchon zur Vorlage.
Genau.
Ist es dann auch ein Pynchon-Film tatsächlich oder hat Anderson da was anderes draus gemacht? Es ist ja auch nicht die erste Vorlage, die Thomas Anderson hier verfilmt.
Ja, aber wo das bei Pynchon dann drumherum alles wie immer bei ihm extrem bunt ausgemalt ist, also komplett überquillt mit Figuren, Ideen und Referenzen, ist das bei Anderson eigentlich sehr geradlinig und gar nicht so wild, wie das jetzt vielleicht sein möchte oder auch klingt. Und die eigentlichen Pynchon-Bezüge sind letztlich, abgesehen von dem Grundgerüst, ja so ein paar typische Pynchon-Elemente und Motive.
Also wenn das dann so reduziert ist und es dann eben doch verfilmbar wird, was Pynchon da so aufgeschrieben hat, also was interessiert Paul Thomas Anderson dann eben an Pynchon? Also und kann man das in diesem Film dann auch wiedererkennen?
Ja, also eigentlich hat Anderson über Pynchon mal gesagt, seine Romane seien für ihn so interessant, weil die so joyfully convoluted seien. Also das kann man vielleicht mit so fröhlich verschachtelt oder überfrachtet übersetzen. Und eigentlich ist das auch schon so ein Modus von Anderson-Filmen, muss man sagen. Und bei Pynchon geht es immer um Fragen und Dynamiken, jetzt so ganz grobschlächtig gesprochen, von Chaos und Kontrolle. Und das interessiert Paul Thomas Anderson schon auch immer. Und ansonsten sind die Grundelemente bei Pynchon ja so mal schnell zusammengefasst, halt so ein komisch farzmäßiger Tonfall. Eigentlich ist das alles cartoonhaft. Es gibt immer eine paranoische Grundanlage und paranoide Figuren und die Frage nach einer Verschwörung im Hintergrund, die ist dann meistens zugleich groß und absurd. Dann sehr originelle Namensgebungen, so ein Abdriften ins Fantastische und Absurde und auch eigensinnige und komplett ausgedachte Popkulturbezüge und Abschweifungen zu Wissenschaftsgeschichte und Mediengeschichte. Und dann ist das alles immer irgendwie bei Pynchon komplett psychosexuell aufgeladen und immer irgendwie zugleich komplex und völlig penälerhaft. Und wenn wir das jetzt abarbeiten würden, dann hat One Battle After Another schon so diese Boxen alle so abgecheckt sozusagen. Also viele dieser Elemente sind irgendwie Pynchon-mäßig, also ne, das fängt bei den Namen an, Perfidia, Lockjaw, auch die psychosexuelle Dynamik zwischen den beiden mit so Erektionsspielen und Witzen am Anfang. Dann gibt's einen Millionärs-Rassisten-Verschwörungsclub, der nennt sich Christmas Adventurers Club und die begrüßen sich mit Heil St. Nikolaus. Aber das sind dann halt auch irgendwie eher Versatzstücke hier.
Also Begeisterung, würde ich sagen, hört sich anders an. Also eine gelungene Pynchon-Verfilmung ist es für dich vielleicht schon mal nicht. Und dem Enthusiasmus von anderen Kritikern schließt du dich offenbar auch nicht an.
Naja, okay. Also ob das eine gelungene Pynchon-Verfilmung ist, ist abgesehen von mir den meisten Leuten wahrscheinlich ziemlich egal. Also zumal für die Pynchon-Fans in 3 Wochen ja sowieso der neue, dann wahrscheinlich letzte Roman von Pynchon erscheint.
Wieso letzter?
Weil er jetzt 88 ist und er hat jetzt wieder irgendwie über ein Jahrzehnt gebraucht für den Roman. Also Vineland war ja nach Gravity's Rainbow, dafür hat er über 20 Jahre gebraucht. Also insofern rechnet man jetzt nicht damit, dass danach noch einer kommt. Wie auch immer, also es geht ja schon irgendwie darum, ob das als Erzählung wirklich funktioniert, was Anderson da macht. Zumal für in Amerika, das kann man ja schon sagen, irgendwie inzwischen selbst so Pynchon-esk farzhaft geworden ist. Und das ist schon auch ein Problem für einen Film wie Andersons, weil der da einfach gar nicht Schritt halten kann und der Film auch die ganze Zeit irgendwie nicht weiß, ob er nun ein Politthriller sein will oder eine groteske Komödie oder ein am Ende doch irgendwie hoffnungsvoller Film über Familie und Widerstandskämpfe, die halt weitergehen müssen. Aber alles zugleich zu sein, das schafft er jedenfalls leider nicht wirklich.
One Battle After Another läuft heute im Kino, besprochen von unserem Filmkritiker Daniel Eschkötter. Kann man sich jetzt überlegen, ob man den schauen will oder nicht. Vielleicht würde ich das Experiment aber doch wagen. Auf jeden Fall danke erstmal, Daniel.
Ja, sehr gerne.
Und der neue Roman von Thomas Pynchon, Schattennummer, erscheint dann eben am 14. Oktober.
Genau.
Jetzt ist Zeit für unsere Game-Kritik vorgespielt. Baby Steps heißt eine aktuelle Weiterentwicklung des legendären Spiels Getting Over It with Bennett Foddy von 2017. Damals musste man einen riesigen Berg voller Hindernisse bezwingen. Wenn man dann gescheitert ist, an einer Stelle fiel man den Berg wieder runter. Das war natürlich irgendwie frustrierend. Andererseits schwer und herausfordernd, das ging dann viral. Jetzt in Baby Steps soll es so ähnlich schwer sein, gleichzeitig aber die Möglichkeit geben, eine Welt zu erkunden. Ob diese Mischung funktioniert, hat Markus Richter für uns ausprobiert.
Nate! Nate! Nate!
Nate ist ein lebendes Klischee. 35 Jahre alt, arbeitslos, lebt bei seinen Eltern und schaut den ganzen Tag Fernsehen.
Nate, buddy, family meeting, let's go!
Und gerade als seine Eltern ein ernstes Wörtchen mit ihm reden wollen, wird er durch den Fernseher in eine Waldlandschaft teleportiert. Bevor klar wird, was hier los ist, wird es wunderlich. Für mich als Spielenden. Denn als ich versuche, ein wenig in der Gegend herumzulaufen, merke ich, das ist gar nicht so einfach. Shit. Denn Nate läuft nicht einfach los, wenn man den Stick des Controllers in eine Richtung drückt, so wie das normalerweise bei solchen Third-Person-Spielen ist, bei denen man den Charakter leicht von hinten sieht und durch eine 3D-Welt steuert. Es ist viel komplizierter. Man muss die Füße einzeln bewegen. Ein Knopf hebt den linken Fuß. Mit dem Stick verlagert man sein Gewicht nach vorne und damit den Fuß in die richtige Richtung, lässt dann den Knopf los, der Fuß senkt sich und man drückt einen anderen Knopf, um den rechten Fuß zu heben und mittels Stick das Gewicht zu verlagern und fällt hin. Damit ist klar, warum das Spiel seinen Namen hat. Man schafft nämlich dann irgendwann nur sehr kleine Schritte. Baby Steps eben. Wenn man halbwegs herausgefunden hat, wie das geht, kann man anfangen, die Welt zu erkunden, die voller, manchmal fast hilfreicher, manchmal seltsamer Gestalten ist.
But before we get to that, there's just a few things I've got to explain.
Oh, that's okay. I, it's, are, what? If I, can I,
Man erfährt dabei kaum wirklich etwas. Das Spiel gibt erst einmal kein Ziel vor, außer dass man in jedem Kapitel ein Lagerfeuer erreichen muss, das man irgendwo in der Ferne sieht. Und Nate zieht sich auch immer möglichst schnell aus den Gesprächen zurück, wie hier ganz am Anfang, als ihm jemand anbietet, seine Situation zu erklären. Im weiteren Verlauf wird es dann immer surrealer, wie zum Beispiel beim eselköpfigen Mann, der breitbeinig, aber ganz ohne Hosen, fordert, dass ein magischer Wunsch in einem Schloss, der vielleicht das Ziel ist, dazu verwendet werden soll, ihm Zigaretten zu besorgen.
Yeah, I haven't used it just yet.
Wonderful, and you'll be our savior.
Oh, what do you want, what do you need?
But we've run out of cigarettes.
Ja, diese Welt ist seltsam. Und die Gespräche sind auch nur kleine Tupfer auf der Wanderung zu diesem unklaren Ziel, bei dem es auch keinerlei Navigationshilfen gibt. Den Weg muss man sich selber suchen. Manchmal macht das Spaß und ist herausfordernd, zum Beispiel, wenn man ganz vorsichtig auf einer sehr schmalen und sehr hohen Mauer balancierend einen Fuß vor den anderen setzt, um ein verführerisch leuchtendes Objekt zu erreichen, das sich dann als einfacher, aber anscheinend sehr leckerer Apfel entpuppt.
Ooh, is that a persimmon? Oh, yes. Oh, that was so good. Yes, not astringent at all, just perfect and jammy and funky persimmon!
Aber diese Herausforderungen sind verstreut in der Landschaft. Wenn es dann einfach nur darum geht, diese Landschaft zu durchqueren, ist das ewige Fuß hoch, Gewicht verlagern, Fuß runter, anderer Fuß hoch, Gewicht verlagern, Fuß runter, auf Dauer einfach nur nervig und manchmal auch frustrierend. Vor allem dann, wenn Nate hinfällt und man gar nicht genau weiß, warum. Und es passiert sehr häufig, dass das Spiel gar nicht kommuniziert, ob und wenn ja, welchen Fehler man begangen hat. Getting over it war so erfolgreich, weil es die Spielenden durch den puren Test der eigenen Fähigkeiten immer wieder mit dem eigenen Versagen konfrontiert hat. Und im Prinzip steckt diese Idee auch in Baby Steps. Aber durch die weitläufigen Areale ist genau genommen nicht jeder Schritt eine Herausforderung. Oft genug geht es einfach nur darum, Strecke zu machen und das dauert eben sehr lange, weil man immer wieder hinfällt. Und das ist dann irgendwann keine spannende und vielleicht auch frustrierende Herausforderung mehr, sondern pure Schikane, die sich irgendwann nur noch wie ein schaler Witz anfühlt.
Can you not?
I didn't.
Yeah, let's go back in time to when you didn't.
Es ist wahrscheinlich trotzdem so, dass Baby Steps popkulturellen Ruhm einheimsen wird. Als Spiel zweiter Ordnung. Es wird wieder sehr unterhaltsam sein, Streamer oder YouTuberInnen dabei zuzuschauen, die Herausforderung zu meistern oder daran frustriert zu verzweifeln. Und es wird sicherlich auch den ein oder anderen Feuilleton-Artikel geben, der sich daran versucht, dem ewigen Scheitern doch noch irgendeine philosophische Bedeutung abzugewinnen. Aber Baby Steps selber zu spielen, ist leider eher ein Beitrag aus der Abteilung gute Idee, mangelhafte Umsetzung, was sehr schade ist.
Markus Richter, unser Games-Experte, aber eben auch Games-Kritiker. Aber wenn Sie es vielleicht trotzdem versuchen wollen, Baby Steps für Windows, PC und an PlayStation 5 erschienen, kostet etwa 20 €.